Zur nächsten Sendung grüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Heute geht es um ein spannendes Buch, geschrieben von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Herr Dr. Fleckenstein wird uns das Buch «Wer ist Jesus für dich?» vom B&B Verlag in Heiligenkreuz vorstellen. Ich möchte eingangs kurz Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Er absolvierte das Theologiestudium in Würzburg und München, dann eine Fachausbildung in Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führt er mehrfache Outdoor-Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und nun begrüße ich Sie, Herr Dr. Fleckenstein, bei Radio Gloria ganz herzlich. Shalom.
Ja, ich grüße Sie auch, Frau Martin, und all Ihre lieben Hörer von Radio Gloria und rufe Ihnen zu von Jerusalem. Shalom, Salam.
Ja, Herr Dr. Fleckenstein, was inspirierte Sie, dieses Buch zu schreiben?
Ja, die Anregung zu diesem Buch kam eigentlich mir, als meine Frau Luisa und ich eine Pilgergruppe nach Banias, dem Caesarea Philippi, des Neuen Testamentes führen durften. An dem gewaltigen Felsen beim ehemaligen Pan-Tempel des Kaisers Augustus lasen wir die Worte Jesu bei Lukas 9. Für wen halten mich die Menschen? Sagt Jesus. Ganz spontan begann Luisa den Ball an jeden Einzelnen der Gruppe zuzuwerfen. Wer ist Jesus für dich? Eine junge Frau begann etwas zögerlich. Für mich ist Jesus ein guter Freund, der mit mir im Leben schon durch dick und dünn gegangen ist. Ein Mann in den mittleren Jahren meinte ganz ehrlich, für mich ist dieser Jesus so etwas wie eine Tankstelle. Ich brauche ihn zur Taufe, zur Firmung, zur Hochzeit. Auch in Krankheit und Tod wäre es nicht schlecht, wenn er dabei wäre. Ein kritisch dreinblickender Jugendlicher gab zu, für mich ist Jesus einer, dem ich nicht zu nahe kommen möchte. Sonst müsste ich in meinem Leben womöglich noch etwas ändern. Eine Studentin erklärte, für mich ist Jesus wie eine offene Tür, durch die ich eintreten kann. Ganz egal, wie es mir geht, wer ich bin, was ich getan habe. Ich traue ihm zu, dass er mein Leben verwandelt. Eine Mutter sprach aus, was sie tief in ihrem Herzen empfand. Für mich ist Jesus wie das Brot, von dem ich täglich lebe und nach dem ich mich immer wieder sehne. Wir alle hatten den Eindruck, dass es an diesem biblischen Ort keine Lippenbekenntnisse waren, sondern Lebensbekenntnisse. Wer ist Jesus für mich, für dich? Diese Frage bleibt für uns Menschen bis heute aktuell. Es gibt ganz viele Antworten, wie damals in Banias darauf. Von Jesus erzählt man den Kindern Geschichten, bevor sie ins Bett gehen. Oder an Weihnachten und Ostern gibt Jesus etwas Beiwerk für die bürgerliche Gemütlichkeit ab. Für einige trägt Jesus tolle Gleichnisse vor, wenn er vom Reich Gottes inspirierend spricht. Für andere ist Jesus sogar ein Geschäftsmodell. Christliche Unternehmer sehen mit Jesus-Beispielen eine Marktlücke und wollen diese ausfüllen. Jesus kann auch zur Karriereleiter werden, insbesondere in der Kirche. Dort laufen Mitarbeiter Gefahr, ihn vor den Karren ihrer eigenen Wünsche und Ambitionen zu spannen. Für manche Leute ist Jesus einfach nur ein jüdischer Rabbi, ein weiser Ethiklehrer und ein Meister der Rhetorik. Einige sehen in Jesus den Sozialreformer für eine umwerfende Gesellschaftsveränderung, der unglücklicherweise einer politischen Verschwörung zum Opfer fiel. Wer Jesus nur so sieht, der kann ihn leicht mit anderen austauschen oder ihn aufgeben, wenn er zu anstrengend wird. Aber ist nicht Jesus auch der Eckstein, der zum großen Ärgernis geworden ist, der überhaupt nicht harmlos wirkt, sondern mit harten Worten zur Entscheidung auffordert, wenn er sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist radikal. Viele Menschen zur Zeit Jesu hatten erwartet, dass er sie von der Besatzungsmacht der Römer befreien würde. Wäre ich bei seiner Bergpredigt dabei gewesen, dann hätte ich vielleicht, so wie viele andere, den Entschluss gefasst. Er und kein anderer. Was für ein Mann, welch ein Visionär, der wird alles gut machen, der wird uns von Hunger und Armut erlösen, der wird die Römer hinausjagen aus unserem Land, der wird mein kleines, mickriges Leben endlich zu etwas Großes machen. Viele waren fasziniert von Jesus. Sie gingen mit ihm. Wahrscheinlich erwartete jeder von ihnen etwas anderes. Eines aber erwarteten sie sicherlich nicht von ihm, dass er grausam sterben würde. Hingerichtet von der brutalen Tötungsvariante des Römischen Reiches. Ausgestoßen von den Ehrenhaften. Verloren und bespuckt. Sie erwarteten, dass er beinen bleiben, das Reich Davids wieder aufbauen und ihnen Wohlstand und Frieden sichern würde. Und sie wurden alle furchtbar enttäuscht. Und doch bleibt eines unbestritten. Keine andere Person hat diese Welt so nachhaltig geprägt wie er. Niemand vor ihm und niemand nach ihm. Ein Schweizer Journalist hat es so formuliert, wie es mir sehr gut gefällt. Man sollte Jesus in allen wissenschaftlichen Disziplinen den Nobelpreis verleihen. In der Chemie, weil er Wasser in Wein verwandelt hat. In der Biologie, weil er durch eine Jungfrau das Licht der Welt erblickt hat. In der Physik, weil er das Gesetz der Schwerkraft aufhob, als er in den Himmel aufstieg. In der Wirtschaft, weil er 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt hatte. In der Medizin, weil er Kranke und Blinde ohne Betäubung heilte und Tote zum Leben brachte. In der Geschichte, weil er der Anfang und das Ende ist. In der Politik, weil er der Präsident des Friedens ist. In der Religion, weil niemand zum Vater kommt, außer durch ihn.
Herr Dr. Fleckenstein, welche Zielsetzung verfolgten Sie mit dieser Literatur?
Ja, ich möchte einfach die Menschen aufmerksam machen auf Jesus. Auch für unsere heutige Zeit ist Jesus eine Person, an der man nicht vorbeigehen kann. Dass auch wir uns fragen, wer ist Jesus für mich? Und da wollte ich die Menschen damit einladen, mit diesem Buch das Evangelium aufzuschlagen und Jesus zu befragen. Denn er gibt uns Antworten aus dem Evangelium. Und die Zeitgenossen Jesu, die ich da befragt habe, in diesen fiktiven Interviews, die ich zusammengestellt habe aus den Aussagen des Evangeliums, was man auch zwischen den Zeilen lesen kann, dass auch diese Personen von damals auch uns und mir etwas zu sagen haben und dass ich mich in ihnen auch wiederfinden kann.
Und an wen richtet sich das Buch?
Ja, ich möchte an alle Menschen, die interessiert sind, an Jesus. Und vielleicht darf ich ein paar Kapitel kurz erwähnen, was ich damit eigentlich sagen wollte. Ein Kapitel heißt Petrus vom Versager zum Felsenmann. Der Petrus, der große Töne gesprochen hat im Abendmahl, sagt, ich werde dich nie aufgeben, ich will mit dir sterben. Und dann versagt er ganz jämmerlich, dann als eine Magd dann ihn fragt, warst du nicht auch bei denen, als Jesus verhört wird? Und er leugnet, sagt, nein, ich kenne diesen Mann nicht, ich will verflucht sein, wenn ich jemals diesen Mann gesehen hätte. Aber Petrus bereut, er geht hinaus und weint jämmerlich. Er musste erleben, ich kann nichts, nur mit der Hilfe von Jesus kann ich alles. Und dann nach der Auferstehung erscheint Jesus am See Genezareth und als Petrus und die anderen Fischer beim Fischen waren und er ruft ihn herbei, Petrus, komm mal her, liebst du mich mehr als diese? Und dann wird der Petrus traurig und erinnert sich, dass er seinen Herrn verleugnet hat. Und er sagt, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Und dann die Barmherzigkeit Gottes, die größer ist als alle unsere Schwächen. Jesus hätte sagen können, du hast versagt, verschwind, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein, gerade das Gegenteil. Gerade weil du schwach warst, weil du deiner Schuld eingesehen hast, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Er wird zum Vorsteher der Liebe eingesetzt, wie wir sagen, zum ersten Papst. Und das ist die Größe Jesu. Und es zieht sich immer wieder durch, wie ein roter Faden, durch das ganze Buch. Oder Thomas, ein anderes Kapitel, vom Skeptiker zum Glaubenden. Auch da können wir uns wieder drin finden. Und dieser Thomas, der sagt, als die Jünger sagten, wir haben den Herrn gesehen, der Auferstandene war bei uns, er hat mit uns gegessen, er war da. Und da sagte der Thomas, Spinnerei, Schwärmerei, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege, meine Finger und meine Hand in seine Seidenwunde, dann glaube ich nicht. Und dann ist Thomas dabei, wieder im Abendmahlsaal. Jesus erscheint wieder. Und dann sagt Jesus, komm Thomas, lege deine Finger in meine Wunden, in meine Nagelwunden. Lege deine Hand in meine Seidenwunde. Und da sagt der Thomas ein Wort, das bis dahin noch keiner gesagt hat. Dieser Skeptiker, mein Herr und mein Gott, der kniet nieder vor Jesus, mein Herr und mein Gott. Und das ist doch, kann das nicht uns auch bewegen und mich treffen und jeden Leser? Denn wir sind ja auch skeptisch. Wir denken oft, Jesus ist nicht da, er schläft, er hat uns verlassen. Und dann plötzlich erleben wir ihn wieder in unserem Leben. Er ist da, wir spüren, er hat eine Situation total verändert, sodass wir auch stammeln können mit Thomas, mein Herr und mein Gott. Und so gibt es viele andere. Der Kleophas, der frustrierte Emmaus-Jünger, er wird zum Verkünder der brennenden Herzen. Kleophas und sein Sohn Simeon, sie sind enttäuscht. Sie haben gesehen, sie gehörten zu den 72 Jüngern. Sie sind enttäuscht. Jesus, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt hatten, er ist jämmerlich am Kreuz geendet. Wir hatten gedacht, er würde die Römer hinausjagen. Er würde ein neues Reich errichten. Alles umsonst. Wir sind einem Rattenfänger nachgelaufen. Sie gehen traurig und müde zurück nach Emmaus, in ihr Land, in ihre Stadt. Und da kommt ein Mann, ein Wanderer, gesellt sich zu ihnen und fragt, warum seid ihr denn so traurig? Und sie sagen, ja, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Ja, was denn? Ja, das mit Jesus von Nazareth. Und sie erkennen ihn nicht, aber Jesus lässt sie erst mal ausreden. Sie lässt sie erst einmal ihre ganze Not, ihren ganzen Frust loswerden. Und dann beginnt er ihnen zu erklären, dieser Jesus, er hat doch Israel erlöst. Nicht nur Israel, sondern die ganze Welt, die ganze Menschheit, durch sein Leiden, durch sein Sterben, hat er uns alle von den Sünden, euch alle von den Sünden erlöst. Und die Jünger spüren, diese beiden Männer, wie das Herz zu brennen beginnt, wie der klimmende Docht der Hoffnung, der fast erloschen war, wieder zum Glühen kommt. Und als sie ihr Haus erreichen, da schlägt die orientalische Gastfreundschaft durch und sagt, bleibt doch bei uns, dieser Fremde hat uns was zu sagen, wir können nicht einfach weitergehen lassen. Er wäre weitergegangen. Sie laden ihn ein, bleib doch bei uns, nimm doch einen Bissen mit uns, es war zu schön mit dir, bleib noch ein bisschen bei uns. Und er geht hinein und dann verändert sich die Situation. Normalerweise ist es der Hausvater, der das Brot bricht und dem Gast das Brot reicht. Und plötzlich nimmt dieser Fremde das Brot, bricht es und während es hochhält, sehen diese beiden Jünger die Wundmale. Und sie erkennen diese Gäste des Brotbrechens. Das ist ja Jesus selbst. Sie wollen ihn festhalten, aber sie können es nicht. Er entschwindet ihren Augen. Aber sie spüren, er ist da, er ist in unseren Herzen. Und alle Müdigkeit ist vergessen. Sie eilen zurück nach Jerusalem und verkünden es den anderen Jüngern. Wir haben den Herrn gesehen, er lebt. Und da schallt es ihnen schon dagegen. Ja, der Petrus hat ihn auch gesehen. Und das sind Begegnungen mit Jesus, die wir auch machen können, die auch wir bei allem Frust immer wieder erleben dürfen. Jesus lebt, er ist da. Das wollte ich den Menschen vermitteln.
Sehr schön. Herr Dr. Fleckenstein, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Und ich glaube, Ihre Frau Luisa und Sie haben eine musische Affinität. Haben Sie einen Wunsch, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, ich würde gerne, Luisa hat... Wir haben zusammen eine CD produziert, auch mit Hilfe von Schweizer Christen. Und Luisa würde gerne dieses Lied hören, das Ave Maria, das ewige Lied sozusagen, der Evergreen, der durch die Jahrhunderte immer wieder gesungen wurde, das Ave Maria. Luisa singt es auf Arabisch.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er stellt uns eines seiner Bücher vor, Wer ist Jesus für dich? Und wir haben schon einen guten Einblick in seine Literatur vor der Musikpause bekommen. Und ja, jetzt möchten wir Ihnen eine Leseprobe schenken, Herr Dr. Fleckenstein und ich. Und wir lesen aus dem Buch. Die Tochter des Jairus von der Erstarrte auf dem Totenbett zum quicklebendigen Mädchen. Jairus, du warst der Synagogenvorsteher von Kapharnaum. Heute könnten wir dich vielleicht nach unserem Begriff als Pfarrgemeinderatsvorsitzenden bezeichnen. Als eines Tages Jesus von Gerasa zurückkam, wo er einen Besessenen geheilt hatte, hast du dich mit einer dringenden Bitte an ihn gewandt.
Als er am galiläischen Ufer des See Genezareths im Boot seiner Jünger landete, erwartete ihn schon viele Leute. Alle wollten etwas von ihm. In diesem dichten Menschengewühl drängte ich mich entschieden nach vorne, mit Hilfe meiner Ellenbogen. Mein einziger Gedanke war, ich muss Jesus bitten, sofort in unser Haus zu kommen, denn meine 12-jährige Tochter lag im Sterben.
Möglicherweise war das gar nicht so einfach für dich. Du warst ein hoher Funktionär in der jüdischen Gemeinde und hattest ein angesehenes und würdevolles Amt. In den Synagogen gab es ja Probleme mit Jesus. Gerade viele theologisch gebildete Menschen hatten mit der sehr radikalen und herausfordernden Verkündigung Jesu ihre Liebe not. Dazu hatte er am Sabbat einen Mann mit einer verdorrten Hand gesund gemacht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren empört darüber. Der Evangelist Lukas berichtet uns davon. Da wurden sie von sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Lukas 6,11. Du wusstest sicherlich davon. Nun kamst ausgerechnet du, der Synagogenvorsteher, zu diesem umstrittenen Rabbi Jesu und batet ihn um Hilfe. Und das vor allen Leuten.
Trotzdem rang ich mich gegen alles mögliche Gerede durch, fiel vor Jesus sogar auf die Knie und flehte ihn an. Jesus, bitte komm und leg meine Tochter die Hände auf, dass sie wieder gesund wird und lebt.
Normalerweise fiel kein Vorsteher irgendjemand vor die Füße, schon gar nicht Jesus, der bei den Theologen geächtet war. Dieser Kniefall muss großes Entsetzen bei den Umstehenden ausgelöst haben.
Was tut man nicht alles für sein Kind, wenn sämtliche ärztliche Möglichkeiten ausgeschöpft sind? Ich vertraute Jesus. Ein blindes Vertrauen. Er war meine letzte Hoffnung. Wenn überhaupt einer, dann nur er konnte mein Kind gesund machen. Aber wir mussten uns beeilen. Es war allerhöchste Zeit. Mein Kind lag ja im Sterben.
Und Jesus ging mit dir?
Ohne zu zögern. Es war nicht leicht durchzukommen. Es herrschte ein riesiges Gedränge. Die Leute erdrückten Jesus fast. Wir kamen kaum voran. Und da passierte das Unvermeidliche. Jesus wurde aufgehalten. Jemand hatte sein Gewand berührt. Meine Erleichterung über die zugesagte Hilfe wich einer aufkeimenden Verzweiflung, als Jesus danach noch eine Diskussion darüber anfing, wer gerade seine Kleider berührt habe. Und das in einer Menschenmenge, in der die ganze Zeit jeder jeden anrempelte. Auch seine Jünger fragten erstaunt nach, was denn das solle. Jesus jedoch ließ sich nicht beirren. Er hatte gespürt, wie eine Heilkraft von ihm ausgegangen war. Da meldete sich eine Frau zu Wort, die seit Jahren an Blutfluss gelitten hatte. Ich wusste, ich werde gesund, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, erklärte sie unter Zittern. Und Jesus antwortete, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Unter meinen Füßen brannte es wie glühende Kohlen. Das darf doch nicht sein. Die Zeit läuft uns davon. Es ist zum Verzweifeln. Und dann kam der Hammer. Deine Tochter ist gestorben, riefen die Leute mir zu. Bemühe den Meister nicht mehr länger. Es ist zu spät. Aus, aus.
Was hast du in dieser Situation empfunden? Was ist mit deinem Glauben, deinem Vertrauen passiert, das du zu Jesus gefasst hattest?
Mein Glaube brach zusammen. Jesus kommt zu spät. Es hat doch nicht gereicht. Alle meine Hoffnungen waren dahin. Ich hatte geglaubt, ich hatte gebetet. Ich hatte Jesus mein Anliegen vorgebracht. Ich hatte mich wie an einen Strohhalm an ihn geklammert, dass er rechtzeitig eingreift. Und dann war doch nur der Worst Case eingetroffen. Das war Stress pur für meinen Glauben. Was jetzt? Warum? Eine Berg- und Talfahrt meiner Gefühle. Erst die Krankheit meines Kindes, die immer weiter fortschritt. Mit ansehen zu müssen, wie meine einzige Tochter unaufhaltsam dem Tod entgegenging. Die eigene Ohnmacht zu erleben. Dann die Hoffnung wider alle Hoffnungen. Jesus ist auf dem Weg zu uns nach Kapernaum. Er könnte das Mädchen heilen. Und jetzt die Todesnachricht. Zu spät. Alles umsonst.
Was sagte Jesus angesichts dieser niederschmetternden Nachricht zu dir?
Als die Trauer um meine Tochter mich zu überrollen drohte, hörte ich ihn wie aus weiter Ferne sagen, sei ohne Furcht, glaube nur, dann wird sie gerettet. Lass nicht die Angst eindringen in dein Herz. Liebevoll legte er den Arm um meine Schultern. In diesem Moment weckte er neuen Glauben in mir. Einen Glauben, der nicht aus mir selber kam, der mir von Jesus selbst geschenkt wurde. Er machte mir Mut, mich einfach ihm anzuvertrauen, ohne zu wissen, was er jetzt genau tun würde. Ich sollte mich einfach nur auf ihn verlassen und ihm folgen. Er ging mit mächtigen Schritten voraus und nahm mich mit. Wir erreichten unser Haus. Dort war schon der ganze Bestattungsapparat im Gange, wie es damals üblich war. Die professionellen Klagemusiker erfüllten das Trauerhaus mit Geheul- und Flötenmelodien. Die Klageweiber beweinten mit lauter Stimme den Tod meines Kindes. Die Nachbarn drängten herein, um ihr Beiland zu bekunden. Die Totenbahre stand schon bereit.
Und was tat Jesus?
Jesus setzte dem ganzen Lamento, das nur das Machtwort des Todes bestätigte, seine Macht entgegen. Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Aber sie lachten nur, haha, vor diesem Schlaf wird keiner mehr aufstehen. Wissen wir doch, dass es tot ist. Jesus ließ sich nicht im geringsten davon beeindrucken. Er nahm es in Kauf, ausgelacht zu werden. Die Klageweiber, die sich ja auskannten mit dem Tod, warf er schließlich zur Tür hinaus. Dann ging er mit uns, meiner Frau und ich, mit seinen Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus, in das Obergemach, wo das Kind auf dem Totenbett lag. Wahrscheinlich wollte er das, was jetzt geschah, von uns als Zeugen bestätigt haben. Ich sah mein Töchterchen regungslos in ihrem Bett liegen. Sie atmete nicht mehr. Dabei hatte ich meinem Kind doch immer ein langes und glückliches Leben gewünscht. Jesus ließ mich aber gar nicht weiter nachdenken. Er trat zu dem Bett, erfasste unser totes Kind an der Hand. In diesem Moment fiel mir ein, dass dem mosaischen Gesetz es verboten war, Tote anzufassen. Die Berührung mit ihnen bewirkte unmittelbare Unreinheit. Nicht einmal der hohe Priester durfte seine verstorbenen Eltern berühren, um sie zu bestatten. Aber Jesus tat jetzt etwas, was kein Mensch durfte. Er ergriff die Hand meines toten Mädchens. Doch anstatt, dass er unrein wurde, erwachte mein Mädchen, mein Töchterchen, zum Leben. Jesus hatte auf Aramäisch gesagt, Talita Kumi, steh auf. Dabei benutzte er das große Wort Talita, was so viel wie Zicklein bedeutet, Rehlein. Ihr würdet vielleicht Bambi sagen. Jesus gebrauchte also nur zwei Worte. Talita Kumi. Zunächst hatten wir den Eindruck, wir wären einer Sinnestäuschung zum Opfer gefallen. Dann forderte er uns auf, gebt dem Kind etwas zu essen, damit ihr seht, dass es wirklich wieder lebt. Das Wunder war tatsächlich geschehen. Obwohl mein Glauben zu schwanken begonnen hatte, waren die Möglichkeiten, die Jesus hatte, noch lange nicht ausgeschöpft. Er rief ins Leben und es geschah, ähnlich wie bei der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Da verstand ich, weil Jesus vollmächtig im Namen Gottes redete und handelte, war Gott selbst in ihm zu uns Menschen gekommen. Er ist der Sohn Gottes, er ist derselbe, damals wie auch heute.
Ja, und wie ging es weiter?
Unabhängige Freude, unbändige Freude machte sich in mir breit. Am liebsten wäre ich gleich auf die Straße gerannt und hätte jedem erzählt, dass meine Tochter lebte. Wirklich und leibhaftig. Aber Jesus hatte uns Eltern streng verboten, dass niemand etwas davon erfahren sollte, wie es Markus ausdrücklich betont. Natürlich erzählte ich die Geschichte später trotzdem immer wieder. Zu groß war mein Glück, als dass ich dieses Wunder hätte für mich behalten können. Bald wusste jeder in Kafarnaum, mit welcher Selbstverständlichkeit Jesus den Tod überwunden und meine Tochter das Leben neu geschenkt hatte. Für mich war klar geworden, was Jesus verkündete. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Gott hat Gutes mit den Menschen im Sinn und führt jeden, der sich im Glauben ihm zuwendet, auf dem Weg zum Leben.
Herzlichen Dank für diese schöne Vorlesung Ihres Buches »Wer ist Jesus für dich?« Jetzt haben Sie uns richtig lustig gemacht auf dieses Buch. Herr Dr. Fleckenstein, wo kann man das beziehen und wie umfangreich ist dieses Buch?
Ja, Sie können dieses Buch überall in jeder Buchhandlung, auch in der Schweiz beziehen oder über Amazon oder direkt über den Verlag B&B in Heiligenkreuz. Ja, das Buch hat 366 Seiten und über 30 Kapitel. Also man hat genug Lesestoff dabei.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich möchte einfach sagen, glauben Sie an Jesus. Fragen Sie sich selbst, wer ist Jesus für mich? Vielleicht gibt er Ihnen ganz tief in Ihrem Herzen die Antwort und Sie können sich selbst die Antwort geben. Wer ist Jesus für mich? Auch für mich, frage mich immer wieder, auch jeden Tag, immer wieder neu, wer ist Jesus für mich? Für mich ist Jesus der Sauerstoff. Für mich ist er das Lebenselement. Für mich ist er mein Ein und Alles. Ohne ihn wäre mein Leben sinnlos. Und ich vertraue auf ihn, dass er mich am Ende dieser Tage mit offenen Armen empfangen wird. Und das wünsche ich auch Ihnen, all Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, dass Jesus auch Ihnen eines Tages sagen wird, du bist mein geliebtes Kind, auf dich habe ich schon lange gewartet. In diesem Sinne, Gottesreich, den Segen aus Jerusalem, Shalom, Salam.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleckenstein. Radio Gloria wünscht Ihnen und Ihrer Frau natürlich, Luisa, alles Gute, reicher Gottessegen und nochmals ein großes Dankeschön für die schönen Sendungen. Wir freuen uns auf weitere Sendungen mit Ihnen, Herr Dr. Fleckenstein.
Ja, so Gott will, werden wir noch mehr Sendungen miteinander gestalten dürfen.
Das war die Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Er hat uns sein Buch »Wer ist Jesus für dich?« vorgestellt. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen. Bitte beachten Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Radio Gloria ein spendenfinanziertes Radio ist und wir danken Ihnen für jede Spende und natürlich auch für jedes Gebet für unser Radio. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti. Shalom, Salam.